7,5-mal Ackermann-Gemeinde. Ein Podcast über 75 Jahre Dialog und Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen.
Ich begrüße herzlich zur 6. Folge in unserer Reihe 7,5-mal Ackermann-Gemeinde. Im Jubiläumsjahr 2021 wollen wir auf 75 Jahre Ackermann-Gemeinde schauen, die im Jahr 1946 gegründet wurde. Ganz wichtig für die Ackermann-Gemeinde ist der deutsch-tschechische Dialog. Und wir wollen heute ganz konkret darauf schauen, wie die Ackermann-Gemeinde auf das Jahr 1989, auf die Samtene Revolution, auf den Fall des Eisernen Vorhangs reagiert hat und wie sie die neuen Möglichkeiten genutzt hat. Und so ist es folgerichtig, dass unser heutiger Gast in Tschechien sitzt, konkret in Prag sitzt. Das ist Dr. Petr Křížek. Herzlich willkommen, lieber Petr.
Grüß Gott und einen schönen Gruß aus Prag nach München.
Mein Name ist Matthias Dörr und ich bin Bundesgeschäftsführer der Ackermann-Gemeinde und darf heute mit Petr das Gespräch führen. Aber zunächst will ich Ihnen unseren heutigen Gast noch vorstellen. Petr Křížek ist ein echter Prager, in Prag geboren, dort aufgewachsen, dort kirchlich sozialisiert, in der Gemeinde in Prag-Lotka, eine Pfarrei, in die es auch ja, schon sehr früh Kontakte der Ackermann-Gemeinde dorthin gab. Für das Studium allerdings ging er nach Deutschland. Er studierte Theologie in Eichstätt von 91 bis 96 und promovierte ebenso an der Katholischen Universität in Eichstätt in den Jahren 2000 bis 2003. 2006 ist seine Doktorarbeit dann erschienen zu einem Thema, das um die Bürgergesellschaft und die katholische Kirche in der Tschechischen Republik geht. Beruflich war er tätig bei der Tschechischen Christlichen Akademie als wissenschaftlicher Mitarbeiter von 96 bis 2006 und zudem, und das ist für uns ganz besonders interessant, ab 1996 Referent im Prager Büro der Ackermann-Gemeinde und nach der Gründung 1999 auch der erste Geschäftsführer der tschechischen Ackermann-Gemeinde, der Strožení Ackermann-Gemeinde. Seit 2006 ist er selbstständig in der Reisebranche und hat ein eigenes Reisebüro, Křížek Reisen. Und das spezialisiert sich auf christliche Studien- und Bildungsreisen in die Tschechische Republik und nach Israel und ist auch ein sehr gefragter Kooperationspartner innerhalb der Ackermann-Gemeinde. Und auch nachdem er 2000 als Geschäftsführer der Strožení Ackermann-Gemeinde aufgehört hat, warst du, lieber Petr, weiterhin aktiv in der Strožení Ackermann-Gemeinde und seit einigen Jahren bist du dort stellvertretender Vorsitzender. Also haben wir heute einen Gast, wie man sieht, der bestens berichten kann über das Wirken der Ackermann-Gemeinde in der Tschechischen Republik und ganz besonders natürlich auch über die Gründung der Strožení Ackermann-Gemeinde, zu deren führenden und prägenden Persönlichkeiten du seit an Beginn gehörst. Lieber Petr, aber bevor wir nun auf das Prager Büro der Ackermann-Gemeinde schauen, das 1991 entstanden ist und das auch ganz besonders für die Aktivitäten der Ackermann-Gemeinde in Tschechien steht, will ich dir eine persönliche Frage stellen. Wie war dein erster Kontakt mit der Ackermann-Gemeinde?
Ich kann mich sehr gut an den ersten Kontakt mit der Ackermann-Gemeinde erinnern. Das war im Sommer, im Jahr 1989, also noch vor der Wende. Ich bin Jahrgang 70, das heißt, ich war damals 18 Jahre alt. Und wir haben schon seit 4, 5 Jahren in der Jugendarbeit im Sommer verschiedene Lager, Sommerlager organisiert. Und irgendwann, das müsste Frühjahr 89 sein, sprach uns unser Pfarrer damals an, hat gesagt, es gibt eine Gruppe jungen Christen aus Deutschland, die gerne ein paar Tage mit euch im Sommer gemeinsam verbringen würden. Er hat eigentlich nicht viel mehr gesagt, wir wussten nichts, worum es geht. Und so kam es dazu, dass im August 1989 eine Gruppe von der jungen Aktion nach Prag, nach in die damalige Tschechoslowakei gekommen ist und gemeinsam mit uns einige Tage verbringen wurde. Diese Zeit ist bestens bei mir in Erinnerung. Es war eine inhaltsvolle Zeit und das war mein erster Kontakt mit der Ackermann-Gemeinde bzw. mit der Jugendaktion. Denn das war schon prägend auch für die weitere Entwicklung meiner persönlichen Kontakte, aber auch der Arbeit der Ackermann-Gemeinde der Jugendaktion hier im Lande. Ehrlich gesagt wussten wir damals im Sommer nicht viel über die Ackermann-Gemeinde, über die junge Aktion, überhaupt über das Thema der Sudetendeutschen, der Geschehnisse, die um den Zweiten Weltkrieg herumhängen, der Vertreibung. Und wir haben uns damals wahrscheinlich nur eine schön gemeinsam verbrachte Sommerzeit vorgestellt. Diese Vorstellung, die wir damals hatten, hat sich dann jedoch nicht so ganz bestätigt. Denn diese wenigen Tage, die wir damals im Sommer gemeinsam verbracht haben, waren auch für mich als für einen jungen Christen schon sehr impulsgebend und sehr stark. Ich hatte damals in den Sommertagen zum ersten Mal die Möglichkeit gemacht, vermittelt durch die junge Aktion etwa den im Untergrund wirkenden Bischof Ocenache kennenzulernen. Ich habe damals die Möglichkeit gehabt, an der Bischofsweihe des noch Vorwendebischofs Josef Kokel in Leitmeritz teilnehmen können. Ich habe damals zum ersten Mal auf die Vermittlung der jungen Aktion den persönlichen Weg in den erzbischöflichen Palast in Prag gefunden und habe an einer Begegnung mit Kardinal Tomaschek teilgenommen. Und das war für mich auch damals interessant, zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben in die Stadt Brüx zu kommen und dort in einer neu erbauten Kirche eine kleine Herde von Christen gemeinsam mit dem damaligen Pfarrer Pavel Sach kennenlernen, was für mich eigentlich auch nicht üblich war. Also solche Erlebnisse, die wir damals hatten im Rahmen dieser Begegnung, die haben mich schon stark geprägt. Und dann stand bevor im Herbst des Jahres die Heiligsprechung der seligen Agnes von Böhmen, die nicht hier im Land stattfinden durfte oder halt von den Kommunisten nicht gewollt war. Aber es wurde gesagt, die Heiligsprechung kann in Rom stattfinden unter Teilnahme von mehreren tausend Tschechen und Slowaken, die zu diesem Ereignis vom kommunistischen Staat eine Genehmigung bekommen werden. Und daran hatten wir damals als junge Menschen auch großes Interesse, wollten an dieser Heiligsprechung in Rom teilnehmen. Und vermittelt durch die Ackermann-Gemeinde konnten wir damals auch im November 1989 nach Rom ausreisen, via München. Und das war dann meine nächste Begegnung mit der Ackermann-Gemeinde. Und zwar am 8. November 1989. Es war zuerst München und dann der Zug nach Rom via Assisi und mit all dem darum, was sich damals abgespielt hat.
Es waren turbulente Zeiten und es ist auch interessant, wie du über die Kontakt mit der jungen Aktion eigentlich eine andere Sicht auf die Kirche in deinem eigenen Land bekommen hast. Ich würde jetzt allgemein mal fragen, wenn du jetzt 1989, 90, 89 auch die Samtene Revolution direkt im Anschluss auch an die Heiligsprechung der seligen Agnes von Böhmen, hat sich ja sehr viel aufgetan, sehr viel verändert. Wie war denn Anfang der 90er Jahre die Sicht von Tschechen auf Deutschland, auch gerade mit Blick auf die Geschichte? Du hast ja selber erzählt, wie du in diesen Gesprächen da auch neue Dinge entdeckt hast mit Deutschen. Wie war das für die Gesellschaft insgesamt, die nicht vielleicht in den direkten Kontakt mit Menschen aus dem jeweils anderen Land war?
Das ist eine Frage, die sehr umfangreich ist und die ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Öfters wird die Frage gestellt, ob die Sudetendeutsche oder die deutsche Geschichte des Landes vorher ein Tabuthema war. Ich würde in diesem Zusammenhang sagen, eher nicht. Also es war nicht ein Tabuthema, weil ein Tabuthema ist aus meiner Sicht also ein Thema, das man bewusst meidet, sondern es war eher ein unbekanntes Thema. Wir haben irgendwie in der Schule mal mitbekommen, dass hier auch auf dem Gebiet der damaligen Tschechoslowakei dann auch Deutsche gelebt haben. Aber viel tiefer haben wir uns damit überhaupt nicht beschäftigt. Und es war auch irgendwie kein Thema für uns. Ich kann mich aus der persönlichen Geschichte schon erinnern an ein paar Erzählungen meiner Großeltern, wo das Thema der deutschen Anwesenheit im Lande doch etwas mehr ins Gespräch gekommen ist, sei es Kriegserinnerungen oder sei es eine sehr prägende Erfahrung, die mein Opa im Jahre 1938 gemacht hat. Er war damals ja, etwas über 20 Jahre alt, lebte mit seiner Familie in Prachatice, wo sein Vater Schuster war. Und Prachatice war also überwiegend deutsch sprechende Stadt, aber waren auch viele Tschechen inzwischen dort. Und dieser Opa, er hat damals nach dem Münchenabkommen dann im Herbst 1938 Prachatice verlassen müssen. Und dieser Abschied von Prachatice, ich will jetzt nicht also das Wort Vertreibung in den Mund nehmen in diesem Zusammenhang, aber von seiner Erfahrung weiß ich, hat ihn wahnsinnig stark geprägt. Er hat sich erinnert, wie er auf dem Weg von Prachatice in das Binnenland, die Familie musste damals oder hat damals Zuflucht in Pise gefunden, seine immobile Schwester, sie war also behindert, eine jüngere Schwester, auf dem Rollstuhlwagen geschoben oder geschubst hat. Und das hat ihn dann so geprägt, dass als dann die Wende gekommen ist und dann ich das Angebot bekommen habe, zum Studium nach Deutschland zu gehen, ihm diese Information vermittelt habe, war der, sage ich jetzt, sehr vorsichtig. Es wird in der Familientradition ein schöner Satz von ihm tradiert, den ich gerne erwähnen würde. Später bring mich bitte aber keine Gertrude zurück. Das war von ihm also nicht bös gemeint, aber das war etwas, was schon das Denken, in dem ich eigentlich aufgewachsen bin, sehr schön illustrieren kann. Der Blick damals auf Deutsche war sicher aufgeteilt, denn es gab die sogenannten guten Deutschen in der ehemaligen DDR und es gab die weniger guten Deutschen in der damaligen Bundesrepublik. Und beispielsweise meine Familie hatte einen sehr regen und guten Kontakt zu einer befreundeten Familie in der ehemaligen DDR in Erfurt, wo ich schon seit Mitte der 80er Jahre öfters zu Gast war, sogar selbst als Kind auch mal alleine in der Familie ein paar Tage oder ein paar Wochen im Sommer verbracht habe. Also den Kontakt zu Deutschen war schon da. Das, was neu war, war der Kontakt nach Westdeutschland, in die Bundesrepublik. Und da war schon, also ja, der war belastet durch das, was zwischen unseren beiden Völkern passiert ist, durch den Zweiten Weltkrieg und durch die Vertreibung. Wobei gesagt werden muss, dass auf der tschechischen Seite damals wirklich noch am Anfang der 90er Jahre mit dem Wort Vertreibung sehr vorsichtig gearbeitet wurde. Also es war überhaupt nicht üblich, dass das so normal, wie das heute genutzt wird, das Wort Vyhnání hier im Lande genutzt wurde.
Von Seiten der Ackermann-Gemeinde gab es ja schon vor der Wende enge Kontakte in die Tschechoslowakei. Gerade im letzten Podcast haben wir mit Frau Dr. Vigralova über die Hilfen gesprochen, die die Ackermann-Gemeinde auch für die verfolgte Kirche in der kommunistischen Zeit geleistet hat. Welchen Blick hatte denn die tschechische Kirche auf die Ackermann-Gemeinde Anfang 1990er Jahre? In was für ein Umfeld, auch kirchliches Umfeld, ist damals dann Pfarrer Anton Otte gekommen, als er in Prag 1991 ein Büro eröffnete?
Ich bin überzeugt, dass man, wie auch in anderen Kontexten, nicht über den Blick der Kirche auf die Ackermann-Gemeinde sprechen kann. Das ist der Blick von konkreten Menschen, die sich natürlich voneinander sehr unterscheiden. Wir werden in der damaligen tschechischen Kirche Menschen finden, die, sage ich jetzt, einen Blick auf die Ackermann-Gemeinde hätten, der sehr gut informiert wurde von dem, was die Ackermann-Gemeinde ist, wer hinter der Ackermann-Gemeinde steht und was für enorme Unterstützung die Ackermann-Gemeinde für die tschechoslowakische Kirche damals geleistet hat. Es waren Menschen, die in der Kirche zu Hause waren und die sehr bewusst waren, dass die Geschichte also nie eine schwarz-weiße Geschichte ist, Das waren Menschen, die schon damals sehr gut informiert waren und auch sehr reflektiert haben, das, was zwischen Deutschen und Tschechen sich im 20. Jahrhundert abgespielt hat und die in der neuen Situation eine riesige Chance sahen für die Versöhnungsarbeit, für den Aufbau der neuen friedlichen Beziehung. Ich würde nicht sagen, dass das Mehrheit der Menschen in der tschechischen Kirche war. Die absolute Mehrheit war, sage ich jetzt, ja, nicht ganz genau informiert, vielleicht etwas skeptisch, etwas beängstlich, was denn alles die neue Situation auch für dieses Verhältnis Deutschen und Tschechen mit sich bringen wird. Und dann war sicher eine Gruppe, die, ja, sage ich jetzt, die Wende und die neue Situation sehr begrüßt hat und die auch andere Seite der Chancen in diesem Kontakt gesehen hat. Ich will das jetzt nicht nur auf das Materielle runterspielen, aber die das wirklich viele Gaben der deutschen Kirche gesehen hat im materiellen Bereich und die sich erhofft haben, dass diese Gaben auch als eine Unterstützung für die neu zu erbauende Struktur der tschechischen Kirche dann nennen kann. Also der Blick der damaligen tschechischen Kirche auf die Ackermann-Gemeinde war sicher nicht ein einheitlicher. Wir werden noch eine Reihe von anderen Untergruppen hier sicher auffinden können, aber diese drei würde ich als die drei wichtigsten Gruppen in der damaligen tschechischen Kirche ja, sehen.
In Tschechien war ja dann Pfarrer Anton Otte, der das Büro geleitet hat, das Gesicht der Ackermann-Gemeinde. Wie würdest du ihn beschreiben? Was hat ihn angetrieben? Wie ist er seine Arbeit angegangen?
Anton Otte ist eine riesige Gabe für das Verhältnis zwischen Deutschen und Tschechen geworden. Und ich wage zu sagen, kein anderer in der neuesten Geschichte hat so viel für die Versöhnung zwischen Tschechen und Deutschen getan wie Anton Otte. Wenn der hier sitzen würde, würde er sicher sehr rot sein und würde sagen, also das stimmt überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, das stimmt. Er kam dann, so viel ich mich erinnern kann, 91 nach Prag in eine Situation, die gesellschaftlich, also alles andere als freundlich gegenüber den Deutschen eingestellt war. Wir haben im Jahre 91 bereits die Zeit, wo die erste Euphorie von der Wende vorbei ist. Und wir haben innerhalb der tschechoslowakischen damals, dann später tschechischen Gesellschaft auch Kräfte, die ähnlich wie heute sehr geschickt mit der sudetendeutschen Karte gespielt haben. Und in dieser Situation kommt also Anton Otte nach Prag, als jemand, der in dem Lande geboren ist, der wunderbar sowohl Tschechisch als auch Deutsch spricht, als jemand, der wirklich ein großes Herz hat, der auch, was seine persönliche Geschichte angeht, mit dem Land sehr verbunden ist und steigt in diese Situation hinein. Der liebe Gott hat ihm also Gaben geschenkt, die er in den Dienst dieser Versöhnung ja gelassen hat. Und er hat angefangen zu arbeiten, er hat angefangen mit den Leuten zu sprechen, er hat angefangen Zeitungsartikel zu schreiben, er hat angefangen ins Fernsehen, ins Radio zu gehen, er hat angefangen zu den Wallfahrten im Lande zu fahren und hat wirklich mit den Menschen gesprochen. Und die Art und Weise, wie er, egal ob er Sudetendeutsche, Deutsche oder Tscheche, als Tscheche gesehen wurde, egal, er wurde einfach als ein Mensch mit großem Herzen angenommen. Und das hat für die damalige Wahrnehmung der Ackermann-Gemeinde, der Repräsentant, er in Prag war, sehr geholfen, also sehr beigetragen. Und seine Kontakte waren nicht auf ein Milieu begrenzt, sondern haben sich wirklich über die verschiedenen Schichten ausgebreitet. Ich kann mich sehr gut erinnern, er hat viele Kontakte nicht nur bei den Christdemokraten oder in der konservativen, in dem konservativen Bereich der politischen Landschaft, sondern er hat zahlreiche Kontakte gerade zu der linken Seite der politischen Landschaft, zu den Sozialdemokraten. Das war sein großer Verdienst, dass auch die Kontakte zu der damals erneuerten sozialdemokratischen Partei wieder aufgebaut worden sind. Also ich meine, wir können also die Arbeit von Anton Otte damals hier im Lande nie genug schätzen.
Er ist ja bis heute noch unterwegs, auch in Tschechien. Und vor 2 Jahren haben wir gemeinsam mit der Tschechischen Christlichen Akademie auch ein Interviewbuch herausgegeben, ein deutsch-tschechisches Interviewbuch mit Anton Otte, Fairness Europa, Stalina Europa heißt es. Es kann auch über die Ackermann-Gemeinde bestellt werden und es ist wirklich sehr lesenswert, weil es einmal sein Lebensweg, der wirklich zwischen Deutschen und Tschechen ist, Herzen auf beiden Seiten vorstellt, aber eben auch die Zeit dann nach 89 und 90 und all dem, was damals auch passiert ist und was es an wirklich sehr heißen Diskussionen gab. Und wenn wir jetzt in die Zeit rund um die deutsch-tschechische Deklaration gehen, die ja 1997 dann verabschiedet wurde. Das war eine Zeit, wo sehr hart gerungen wurde, ja sogar gekämpft wurde um die Deutung der Geschichte. Die Ackermann-Gemeinde hat da schon viel früher reagiert mit Dialogforen, zum Beispiel dem Iglauer Symposium, aber auch mit verschiedenen regionalen Seminaren. Wie würdest du die Bedeutung eigentlich dieses jetzt nicht nur direkten persönlichen Gesprächs und des öffentlichen Auftretens, sondern solcher ganz konkreter Projekte auch beurteilen, auch mit Blick auf das, was mit der Auswirkung auf die politische Ebene?
Also ich würde 2 wichtigste Themen hier in Erinnerung gern rufen. Und das sind die Iglauer Konferenz oder die Iglauer Symposion und dann die Marienbader Gespräche. Das waren 2 Dialogforen, die bereits am Anfang der 90er Jahre dann sich etabliert haben. Und die beiden Dialogforen hatten jeweils einen etwas anderen Charakter. Die Marienbader Gespräche, das waren Gespräche zwischen den Christen. Die haben ihren Ursprung offensichtlich schon in den Kontakten vor der Wende gehabt, wo einige der tschechischen Christen, unter anderem auch diejenigen, die Charta 77 unterschrieben haben, schon in einem Kontakt mit der Ackermann-Gemeinde vor der Wende standen. Und es wurde dann klar, man sollte das nach der Wende, diesen Dialog, diesen Kontakt vertiefen. Und dafür wurden auch die Marienbader Gespräche gegründet. Zuerst in Marienbad, dann im Kloster Tepl, unweit von Marienbad also stationiert, haben diese Gespräche dann mit der Zeit dann wirklich auch Themen in dem deutsch-tschechischen Kontakt oder im deutsch-tschechischen Dialog friedlich und offen aufgemacht und diskutiert, die man sich gar nicht vorstellen konnte, dass man ja um die Wende überhaupt diskutieren konnte. Dass diese Marienbader Gespräche waren mit Personen verbunden, wie der kürzlich gestorbene Jan Sokol, mit Dr. Kunststadt, mit dem Petr Příhoda. Das waren alle Menschen und Christen, die ganz bewusst zu diesem Dialogforum hingefahren sind. Und man kann sicher mit guten Gründen sagen, einiges von der deutsch-tschechischen Erklärung, was dann 1997 stattgefunden hat, beziehungsweise was da in der deutsch-tschechischen Erklärung reingeschrieben wurde, wurde im Voraus bei diesem Dialogforum bei Marienbader Gesprächen diskutiert. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob das 96 war, wahrscheinlich war das das Jahr 96, wo wir wirklich einige Formulierungen für so eine Erklärung im Rahmen der Marienbader Gespräche ausgearbeitet haben, die wir dann den beiden politischen Repräsentanten in Deutschland, sowohl auf der deutschen als auch auf der tschechischen Seite, zur Verfügung gestellt haben. Und ich weiß, dass etwas davon dann wieder einen Niederschlag in der deutsch-tschechischen Erklärung gefunden hat. Das andere Podium, das waren die Eglauer Gespräche oder die Eglauer Konferenz. Das war ein etwas anderes Forum in Eglau, also auf der böhmisch-mährischen Hochebene stattfindend. Das war ein Forum, das viel breiter war und wo die Spalte der Teilnehmenden auch sehr breit war. Von den linken Teilnehmern, ich kann mich erinnern, dass auch Journalisten der Kommunistischen Partei damals also an den Eglauer Gesprächen teilgenommen haben, aber viele Sozialdemokraten, wir können einige Namen hier erwähnen, der Pavel Dostal, der Petro Uhl, der Jaroslav Šabata, aber auch die Christdemokraten, die von der Volkspartei, der einer derjenigen, der sehr stark damals engagiert war, das war der Pavel Tolner. Also das Spektrum war wirklich breit. Und wenn man die Marienbader Gespräche als ein Dialogforum wirklich das christlich geprägt war, bezeichnen kann, so waren die Eglauer Gespräche nicht christlich geprägt, aber es waren auch christliche Momente drin. Vor allem hat man sehr stark auf die Kultur des Dialogs dort Wert gelegt. Ich kann mich erinnern, dass da auch bei den Veranstaltungen mal die Stimme etwas intensiver war und dass man auch wirklich einige Diskussionen ziemlich heftig ausgetragen hat. Aber nie, kann ich mich erinnern, also nie hat das ein Niveau überstiegen, das wir also als nicht christlich bezeichnen würden. Die Eglauer Gespräche hatten auch Themen aufgerissen, die bei den Marienbader Gesprächen also nicht im Vordergrund standen. Und das war das zweite Podium, das sicher in der Öffentlichkeit auch eine viel größere Wirksamkeit hatte als die Marienbader Gespräche.
Und die Eglauer Symposien leben ja in den Brunner Symposien. Ja. In den 2000er Jahren hat der Umzug dann von Eglau nach Brunn stattgefunden, ja weiter, und der Dialog wird ja auch weiter gepflegt. Seit 96 warst du im Prager Büro der Ackermann-Gemeinde tätig und damit auch die rechte Hand von Anton Otte. Welche Höhepunkte würdest du denn in deiner Zeit, deiner Tätigkeit für die Ackermann-Gemeinde festmachen? Was waren so die Highlights oder ein Highlight?
Also ich kann mich an zwei Dinge sehr intensiv erinnern. Das eine, das war die Wallfahrt nach Mariazell im Herbst, Spätherbst des Jahres oder Herbst, das war irgendwann, das musste Oktober, Anfang Oktober, vielleicht Ende September 1996 sein, Wallfahrt nach Mariazell, wo damals Tausende von Tschechen, aber auch von Slowaken, von Deutschen, von Österreichern, also aus Mitteleuropa, gemeinsam gebürgert haben, sowohl zu Fuß als auch mit vielen Bussen. Und wo wirklich so eine mitteleuropäische Wallfahrt an diesem berühmten alten Marienwallfahrtsort stattgefunden hat. Das war sicher einer der Höhepunkte, der dann in der zweiten Hälfte der 90er Jahre dann unsere Arbeit geprägt hat. Ich kann mich erinnern, nicht nur auf den festlichen Gottesdienst, sondern auch auf die politische Akademie, wo damals auch einige Minister der tschechischen Regierung gesprochen haben. Und für mich persönlich war das auch unvergesslich, denn das war die Zeit, wo mein erstes Kind dann zur Welt gekommen ist und ich dann jeden Abend von dort also zu Hause angerufen habe, ob es schon so weit ist oder nicht. Also auch eine persönliche Erinnerung an diese Zeit.
Aber du bist pünktlich gekommen.
Ich bin noch rechtzeitig zurückgekommen, also das hat noch gut geklappt. Der andere Moment, der mir dann in dem Kopf dann hängen bleibt aus dieser Zeit, das ist der ganze Prozess der Entstehung von der tschechischen Ackermann-Gemeinde, von der Združení Ackermann-Gemeinde. Es war nämlich so, dass die Ackermann-Gemeinde durch die Arbeit und durch die zahlreichen Foren und durch die Tätigkeit von Anton Otte im Lande viel bekannter wurde. Und viele Tschechen auch Interesse gezeigt haben, sich an der Arbeit der Ackermann-Gemeinde zu beteiligen. Und weil es hier im Lande also keinen Verein oder keine juristische Person gegeben hat, wo die sich melden könnten, haben die sich alle nach München gewandt. Und damals war das ein logischer Gedanke, der damals in München entstanden ist. Ja, warum sollen sich die hier in München melden? Es wäre doch viel sinnvoller, wenn in der Tschechischen Republik ein eigenständiger Verein entstehen würde. Und dessen waren sich gerade diejenigen Tschechen sehr wohl bewusst, die bei den Marienbader Gesprächen sich so engagiert haben und an denen teilgenommen haben. Und so hat sich bereits im Jahre 1998 so eine kleine Gruppe von Menschen gebildet. Ich kann mich erinnern, es war damals der Peter Psihoder dabei, es war damals der Dr. Kunststadt dabei, es war damals der Jan Sokol dabei, der Václav Peschich war dabei. Also diejenigen, die bei den Marienbader-Gesprächen eine wichtige Rolle wirklich immer gespielt haben, haben gesagt, es wäre gut, dass wir uns hier zusammenschließen und dass wir einen Verein hier im Lande gründen. Und da ich damals in dem Büro der Ackermann-Gemeinde gearbeitet habe in Prag, war das klar, das wird meine Aufgabe sein. Und so wurde dann im Jahre 1998, wurden die Statuten ausgearbeitet in dieser Gruppe. Es gab damals ziemlich große Probleme bei der Billigung der Statuten. Ich kann mich noch gut erinnern, dadurch, dass wir uns als ein kirchlicher Verein damals einschreiben lassen wollten, wollten wir auch einen geistlichen Berater haben. Und das hat dem damaligen Innenministerium überhaupt nicht gefallen, dass wir denn als geistlichen Beirat nur einen Mann bzw. einen Priester haben wollen. Da mussten wir das noch etwas darum ringen. Und dann wurden aber die Statuten letztendlich gebilligt. Und so konnte es dann im Frühjahr 1999 zu der konstituierenden Sitzung der Sdružení Ackermann-Gemeinde kommen. Und auch zu der Wahl der ersten Vorsitzenden, der Helena Faberová, kommen.
Für einen tschechischen Verein ist es ja recht ungewöhnlich, dass er Ackermann-Gemeinde heißt. Warum hat man denn den Namen der großen deutschen Schwester gewählt für den Namen dieser Gruppe?
In der Gruppe war das damals ziemlich heftig diskutiert. Ich kann mich gut erinnern, es waren sowohl für Argumente als auch Kontraargumente. Aber dann haben die Stimmen also dann an Übergewicht bekommen, die behauptet haben, das, was die Ackermann-Gemeinde ist und das, was die Ackermann-Gemeinde ausmacht, ist inzwischen hier im Lande so gut bekannt, dass wir den Namen der Ackermann-Gemeinde übernehmen können. Um aber dann deutlich zu setzen, dass es sich um einen Verein handelt, der hier in der Tschechischen Republik zu Hause ist, sollten wir dann eine Benennung suchen, die das klar zum Ausdruck bringt. Und damals ist diese Idee entstanden, setzen wir vor die Ackermann-Gemeinde noch einen Termin oder ein Wort, das diese tschechische Gestalt des Vereins deutlich zum Ausdruck bringen wird. Und da haben wir also das Wort Sdružení gewählt. So kam es dazu, dass der Verein unter dem Namen Sdružení Ackermann-Gemeinde in das Register dann eingeschrieben wurde. Das Wort Sdružení sagt deutlich aus, wir sind ein Verein, der in der Tschechischen Republik zu Hause ist, wo viele Tschechen als Mitglieder sind, aber ein Verein, der sehr eng mit dem Schwesternverein, mit der Ackermann-Gemeinde in Deutschland verbunden ist. Also ich würde das vielleicht so, jetzt, das fällt mir jetzt wirklich spontan an, aber vielleicht ja, so bezeichnen, als wenn man dann in der Ehe den eigenen Namen behält und den neuen Namen dazu nimmt, also Sdružení Ackermann.
Also ich habe diese Entscheidung auch immer wirklich gedeutet als ein starkes Zeichen dafür, dass man sich so stark mit der Geschichte und mit dem Wirken und der Ausrichtung der Ackermann-Gemeinde identifiziert, dass man sagen kann, man kann auch in Tschechien diesen Namen tragen. Und das ist für mich wirklich eine ganz, ganz große Bestätigung eigentlich, dass wirklich die Ackermann-Gemeinde und das ist wirklich etwas sehr Wertvolles.
Matthias, ich möchte da vielleicht noch etwas nachhaken, denn es war für uns damals bei der Gründung eigentlich auch eine Ehre, dass wir den Namen Ackermann-Gemeinde für den neuen Verein nehmen konnten. Also es war für uns schon damals bewusst, das ist auch eine große Verpflichtung. Und wir haben uns dann wirklich gefreut, dass die Ackermann-Gemeinde dann ihr Ja von Deutschland ausgegeben hat. Und so kam es dazu. Also eine Verpflichtung, ja, war das auch für uns, wenn wir uns dafür entschieden haben, also den Namen Struschini-Ackermann-Gemeinde aufzunehmen.
Und über 20 Jahre ist jetzt die Struschini-Ackermann-Gemeinde aktiv. Die Ackermann-Gemeinde hat zwei Beine, einen in Deutschland, einen in Tschechien. Wie würdest du beschreiben, was unterscheidet eigentlich die deutsche Ackermann-Gemeinde von der tschechischen, von der Struschini-Ackermann-Gemeinde?
Eine sicher sichtbarer Unterschied ist, dass die Ackermann-Gemeinde in Tschechien, die Struschini-Ackermann-Gemeinde, ein neuer Verein ist, von Menschen gegründet, die den Verein wirklich erst 1999 gegründet haben, wo das Thema der persönlichen Erlebnisse und Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und dessen, was nach dem Zweiten Weltkrieg geschehen ist, nicht präsent ist in den persönlichen Geschichten der Leute. Das halte ich für sehr wichtig. Es ist meistens bei den Mitgliedern der Združení Ackermann-Gemeinde entweder eine vermittelte Erfahrung durch eine vorherige Generation oder es ist die Erfahrung, und wir haben auch heute noch viele Mitglieder, der Sudetendeutschen, die hier im Lande geblieben sind. Und diese Erfahrungen sind halt andere als die Erfahrungen der vertriebenen Sudetendeutschen, die sich dann in Deutschland zusammengeschlossen haben. Und auch wenn von dieser Generation jetzt die meisten schon also beim lieben Herrn sind, ist das in der Ackermann-Gemeinde in Deutschland dieses, was ich als Gründungsbasis dann bezeichnen würde, sicher noch präsent. Viel stärker als in der tschechischen Združení Ackermann-Gemeinde. Die tschechische Združení Ackermann-Gemeinde ist gegründet worden, aufbauend auf diesen Erfahrungen und aufbauend an dem, was Ackermann-Gemeinde in den 50 Jahren vorher getan hat. Aber schon heute mit dem, ja, bewussten Ziel der Gestaltung der deutsch-tschechischen Beziehungen im vereinten Europa in unserer Zeit, schon herauskommend aus dem, was vorher bei uns war, aber mit dem deutlichen, ich will nicht sagen Akzent, das ist auch bei der Ackermann-Gemeinde in Deutschland heute der Akzent, aber mit dem, ich finde jetzt kein besseres Wort als Akzent, auf dem heute und wie es weiter sein wird, also auf der Zukunft. Die Geschichte spielt eine Rolle in der Struschini-Ackermann-Gemeinde, aber sie spielt wahrscheinlich nicht so große Rolle wie bei der Ackermann-Gemeinde in Deutschland.
Und wie würdest du heute die Stellung der Struschini-Ackermann-Gemeinde in Tschechien allgemein und in der tschechischen Kirche im Besonderen beurteilen?
Die Združení Ackermann-Gemeinde in Tschechien wird in den Kreisen wahrgenommen, die sich mit dem deutsch-tschechischen Verhältnis auseinandersetzen. Sie wird in der Politik wahrgenommen, sie wird in der Zivilgesellschaft wahrgenommen. Die meisten wissen auch inzwischen, dass es ein selbstständiger Verein ist. Die Stellung innerhalb der katholischen Kirche ist inzwischen auch eine, die als eine gute Stellung bezeichnet werden kann. Die tschechische Kirche weist um die Arbeit der Združení Ackermann-Gemeinde, nicht nur aufgrund der verschiedenen Projekte, die die Združení Ackermann-Gemeinde hier im Lande realisiert, sondern auch etwa durch den Versuch der Vermittlung der Erfahrung der deutschen Kirche in die tschechische Kirche hinein, sei es beispielsweise das regelmäßige Angebot der Teilnahme an den ökumenischen Kirchen- oder Katholikentagen in Deutschland, sei es durch die Einladung zu anderen verschiedenen Veranstaltungen, die in Deutschland oder mit den deutschen Christen stattfinden, sei es durch andere Vermittlungswege, die Strugini Ackermann Gemeinde dafür anbietet. Also ich würde sagen, nach den mehr als 20 Jahren hat die Strugini Ackermann Gemeinde ihren Platz in der tschechischen Kirche und in der tschechischen Gesellschaft gut gefunden.
Spüren wir auch so, wenn wir auch schauen, wie die deutsch-tschechischen Konferenzen der Strugini Ackermann Gemeinde, die im Februar normalerweise in Prag stattfinden, welches Echo die haben und wie sie auch angenommen werden oder auch bei unserer gemeinsam erstellten Ausstellung über den christlichen sudetendeutschen Widerstand. Die Ausstellung gibt es ja als deutsche und tschechische Sprachversion und ist ja in Tschechien auch viel unterwegs gewesen seit der Erstellung.
Vielleicht eine Ergänzung dazu noch als Beispiel. Die Strugini Ackermann Gemeinde kooperiert hier in Prag oder arbeitet hier in Prag auch mit einer großen Zahl von Ehrenamtlichen und von Studenten, die hier in Prag tätig sind. Und einige von den Studenten haben auch die Pflicht, im Rahmen ihres Studiums irgendwo in einer NGO-Organisation ein paar Monate ehrenamtlich zu arbeiten. Und es gibt unter den Studenten der Prager Karls-Universität ein großes Interesse an der Arbeit in der Strugini Ackermann Gemeinde. Ich will damit sagen, dass also auch in diesem akademischen Bereich die Strugini Ackermann Gemeinde inzwischen sehr gut bekannt ist, was auch so zum Ausdruck kommt.
Und was uns besonders freut, ist auch, dass die Strugini Ackermann Gemeinde sich genauso wie die Ackermann Gemeinde an den europäischen Freiwilligendiensten beteiligt und ja, immer wieder Deutsche oder jedes Jahr Deutsche auch dort bei der Strugini Ackermann Gemeinde für ein Jahr mitarbeiten, während aus Tschechien Studenten für ein Jahr nach Deutschland kommen. Die große Schwester ist 75 Jahre alt geworden. Was, lieber Petre, wünschst du denn der Ackermann Gemeinde für die kleine Schwester, für die Strugini Ackermann Gemeinde für die kommenden 75 Jahre?
Das ist eine Frage, auf die man nicht so ganz leicht eine Antwort geben kann. Ich würde der Ackermann-Gemeinde, wenn ich das überhaupt darf, aber ich würde der Ackermann-Gemeinde gerne das wünschen, dass sie treu bleibt dem, was die Gründungsmütter und die Gründungsväter der Ackermann-Gemeinde in die Wiege der Ackermann-Gemeinde gegeben haben. Ganz einfach, dass ständige Bewusstsein der Notwendigkeit des Einsatzes für ein versöhntes, friedliches Miteinander von unseren beiden Völkern. Das Bewusstsein, dass dieses Werk nie ohne Gottes Hilfe gelingen kann. Genügend Einfallsreichtum und Ideen, wie man das heute interessant, spannend und erfolgsversprechend auch machen kann. Und das Ganze im Rahmen unseres friedlichen, vereinten Europas. Also das würde ich der Ackermann-Gemeinde für die nächsten 75 Jahre gerne wünschen.
Lieber Petre, herzlichen Dank für diesen guten Wunsch, aber auch herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einblicke, die du uns gegeben hast in die Zeit 1989-90 in Tschechien, in der tschechischen Kirche, aber auch ganz speziell die Einblicke in das Wirken der Ackermann-Gemeinde dort vor Ort. Das war unsere 6. Folge in unserer Reihe 7,5-mal Ackermann-Gemeinde. In dem nächsten Gespräch werden wir ganz besonders auf die Iglauer und dann später Brunner-Symposien schauen, auch auf diese politische Dimension der Arbeit. Also Sie dürfen sich weiter freuen und ich lade Sie auch herzlich ein, auch die anderen Folgen in unserem Podcast anzuhören. Lieber Petre, nochmal herzlichen Dank, alles Gute und dann hoffentlich bis bald mal wieder live in Prag oder hier in München.
Danke für die Einladung, alles Gute, auf Wiederhören.
Sie hörten ein Gespräch zur Geschichte der Ackermann-Gemeinde. Weitere Podcasts und Informationen zur Ackermann-Gemeinde finden Sie im Internet unter www.ackermann-gemeinde.de.